Wien, die Stadt der Medizin. Hier wird geforscht, gelehrt und geheilt und das seit Jahrhunderten. Mitten in diesem Netzwerk aus Wissenschaft, Klinik und Gesellschaft dabei ist die Wiener Medizinische Akademie. Sie steht für ärztliche Fortbildung, internationale Vernetzung und das, was Medizin immer braucht, nämlich Wissen, das weitergegeben wird. Genau das werden wir künftig auch in Form eines Podcasts tun. Medi-Talks, Medizin im Ohr. Mein Name ist Saskia Jungnickel-Gossi und in jeder Folge lade ich zwei Expertinnen oder Experten ein, sich über ein Organ auszutauschen. In unserer Auftaktfolge heute sprechen wir mit Universitätsprofessor Magister Dr. Franz Lackner. Er ist Autor des Buches »Die Geschichte der Wiener Medizinischen Akademie – Ein Jahrhundert der Fortbildung an der Fakultät«. Und er wird über das Wesen und die Bedeutung der Akademie sprechen. Gemeinsam blicken wir zurück und nach vorne. Herr Professor Lackner, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Sie haben die Geschichte der Wiener Medizinischen Akademie über mehr als ein Jahrhundert nachgezeichnet. Was war ursprünglich die Idee hinter der Gründung? Also wofür stand die Akademie zu Beginn ihres Bestehens?
Also die Wiener Medizinische Akademie, die nicht eine, sondern mehrere Beginne hat, also streng historisch gesehen, sie ist erst wieder formal 1952 errichtet worden unter ihrem gegenwärtigen Namen, quasi als Teil der damaligen medizinischen Fakultät und sozusagen deren Außenministerium und Fortbildungsstätte. Der Beginn, der frühere Beginn, eigentliche ideologische Beginn, war eigentlich im Jahr 1896, als Wagner Jaurek, ein nicht unbekannter Wiener Mediziner, Fortbildungskurse errichtet hat im Rahmen der damaligen medizinischen Universität. Und zwar auch nicht jetzt aus eigenem Antrieb, muss man sagen, sondern weil in Deutschland es begonnen hat, dass man sich Gedanken macht, nicht nur die Lehre, sondern auch die Fortsetzung der Lehre nach der Promotion hätte eine Bedeutung. Und so hat also Wagner Jaurek damals diese Fortbildungskurse hier begonnen, die in Wien gelaufen sind, eben bis zum Jahr 1939, wo dann die Akademie hier gegründet wurde und fortlaufend bis, und wenn ich jetzt sage, Tätigkeit, klassische Tätigkeit der Wiener Medizinischen Akademie, dann kann man das mit ungefähr 2000 abrunden. Und bis dahin sind also diese Fortbildungskurse gelaufen und deren Veranstalter war ab formal 1939 die Wiener Medizinische Akademie.
Und der Grundgedanke war immer zu sagen, nach der Lehre braucht es trotzdem kontinuierliche Fortbildung, Weiterbildung, geschuldet dessen, dass einfach sich viel verändert.
Der Grundgedanke war eben das, dass Ende des 19. Jahrhunderts eine starke Verwissenschaftlichung der Medizin eingesetzt hat. Wissenschaft heißt immer auch Forschung und Lehre. Und im Rahmen dieser Wissenschaft hat sich doch mit der Errichtung der neuen Fachgesellschaft, also mit der Untergliederung der Medizin, die Idee breit gemacht, weltweit, man müsste also auch nach der Promotion fortbilden. Dazu kommt, dass das Tempo der Forschung und der Erkenntnisse sich so gewandelt hat, dass es also wichtig war, denn wenn ein Arzt promoviert im Jahre X und nach 30 Jahren noch immer aktiv ist, dann ist die Frage, was hat sich in diesen 30 Jahren in der Medizin getan?
Eine Menge.
Und so gesehen war also diese Idee weltweiter Fortbildung. Und wir kommen, glaube ich, später noch auf die Lokalisation oder auf die Wichtigkeit des Ortes. Der Ort in der Medizin war also natürlich immer wechselnd. Osler, William Osler, der berühmte nicht nur Internist, sondern auch Medizinhistoriker und Mitglied von Stanford, der hat gesagt, die Fackel der Minerva, also die Höhepunkt der Wissenschaft, die Fackel der Minerva, die wandelt immer. Und er hat es auch er war auch in Wien und hat die Fackel auch hier betrachtet und hat gesagt, also grob gesprochen, zwischen London, Paris, Wien, Berlin wackelt diese Fackel. Und so ist, er hat es also vorgezeichnet, waren verschiedene europäische und dann natürlich auch außereuropäische, sprich USA, Zentren der Mittelpunkt. Und wie Wien der Mittelpunkt war, war eben dieser Gedanke der Fortbildung neu und zusammen mit amerikanischen Universitäten ist dann diese Fähigkeit von Wien, Subdivisionen der Medizin zu machen und ich spreche nur Orthopädie, Augenheilkunde, die also wirklich ihr Zentrum hier hatten, damit verbunden worden, auch nach der Promotion Lehre zu etablieren und die Ärzte fortzubilden. Also zwei Momente, die sozusagen Vervielfältigung der Felder und Exzellenz und Punkt zwei, das Tempo des Fortschrittes und die Notwendigkeit, sich dem anzupassen.
Kommen wir kurz zum Ort. Was machte Wien damals so besonders und was davon wirkt bis heute nach?
Wien hat in der Medizingeschichte an sich immer ihren Platz gehabt. Wir haben hier das Josephinum und wissen, dass unter der Kaiserzeit, wo es wichtig war, auch die Kriege gut zu führen und durch Militärchirurgen gut zu unterstützen. Wir wissen auch, dass die Achse mit Paris, das ich schon angesprochen habe, dadurch, dass Josef II. Schwester in Paris verheiratet war und er also auch die Anregungen von Paris daher mitnehmen konnte. In diesem Sinne ist also Wien dann ins Spiel gekommen, wie Ende des 19. Jahrhunderts die Untergliederungen der Medizin, die neuen Fächer, hier von Wien aus weltberühmt waren. Und ich sage also nur Konrad Lorenz, die operationsarme Medizin, der also die Hüftgelenke nicht mehr operiert hat, sondern gewickelt hat, bis zu der Augenheilkunde hier in dem Karree des alten allgemeinen Krankenhauses haben wir noch diese Kliniken und bis zu natürlich der Psychoanalyse, man muss diesen Bogen so weit spannen, von Sigmund Freud und anderen, war eben Wien dieses Zentrum und hat dann, wie ich schon sagte, Wagner-Jauregg war auch ein Vertreter dieser Richtung, seit 1896 diesen weltweiten Trend aufgegriffen und auch via Vereinigte Staaten von Amerika vermarktet.
Wie kam es zu dieser Ballung von Wissen, von medizinischem Wissen? Also warum ist das so gewesen?
Warum kam es zur Ballung von medizinischem Wissen? Das ist eine sehr interessante Frage, die damit zu beantworten ist, dass gute Leute, es ist also auch noch heute so, ich bin schon ein älteres Mitglied hier und weiß, dass die sogenannten Hausberufungen, also die Technik der Besetzung mit dem besten Mann oder Frau dafür entscheidend sind. Das war also auch immer so. Und da wissen wir ja, es ist auch Billroth berufen worden und auf der internen, also die Berufung exzellenter Leute, die sich einfach bewährt haben. Und Punkt zwei ist natürlich die Rahmenbedingung. Und unter den Rahmenbedingungen fällt mir jetzt in Wien nur ein, dass Maria Theresia ein Gesetz erlassen hat, das erfordert hat, dass die, die im Krankenhaus versterben, obduziert werden. Und diese obligate Obduktion war auch jetzt durchgehend durch diese Attraktion für ausländische Ärzte in Wien eine Sache, von der die Amerikaner vor 38 nach Haus geschrieben haben, also Wien, ideale Verhältnisse, wir machen Visite auf einer internen Station, der stirbt, am nächsten Morgen gehen wir zur Obduktion, er ist da mit einem kleinen Zettelchen am Fuß und wir sehen, woran er gestorben ist. Also
Wahnsinn, ja.
Polyfaktoriell, die Berufung guter Leute und das Umfeld.
Interessant auch, wie so eigentlich kleine Entscheidungen für so eine Lawine sorgen dann?
Ja, kleine Entscheidungen sorgen für Lawinen, also die sogenannten Rahmenbedingungen, nicht die auf der psychiatrischen Ebene, kommen wir mal auf eine Metaebene, die natürlich in Wien seit dem Narrenturm sich dann auf die andere Ebene verlagert haben. Im Ersten Weltkrieg dieser Skandal mit der Behandlung von Kriegszitterern, nicht, dass dann eine Gegenbewegung hier hervorgerufen hat, bis zu Sigmund Freud, der also gegen die Grundlehren der katholischen Kirche, dass die Sexualität zu einem Rang erhoben hat, dass sie Wissenschaft wurde. Also diese kleinen Features sozusagen haben das dann auch mit beeinflusst.
Wie viel ist heute davon da in Wien, wie weit wirkt das noch nach?
Heute davon ist natürlich der Ruf, der grundsätzliche Ruf, der sich ja über lange Zeit erhält. Also es gibt eine Medizingeschichte, die wird so fortgeschrieben. Es gibt die tragische Situation der Emigranten, der Wiener Emigranten durch die Vertreibung 1938. So furchtbar die war, hat sie aber zur Folge gehabt, dass diese Emigranten schon gut waren in England, in Amerika, in den asiatischen Ländern, Boten waren der Wiener Medizinischen Schule. Und so hat sich also dieser Grundruf dann in Wien erhalten. Faktisch wurde natürlich 1945 eine Tabula Rasa gemacht, die darin begründet war, dass 1938 die Hälfte, also ich habe die Zeitschrift Ars Medici, da waren die Editors oder die guten Lehrer, und die Hälfte davon wurde 1938 eliminiert, also ein Kahlschlag. Und trotzdem wurde 1945 dann wieder der Versuch gemacht, sozusagen zu der früheren Weltgeltung aufzusteigen, zurückzufinden, was also sehr lang gedauert hat, und man kann ungefähr sagen, 1975, 80 mal wieder den Anschluss gefunden hat. Und dann ist natürlich die neue Mannschaft sozusagen hier auf den Plan getreten, und diese Synthese begründet diesen alten Ruf der Wiener Medizinischen Schule.
Kommen wir in die Gegenwart bzw. zur Akademie zurück. Die Akademie steht heute für lebenslanges Lernen und internationale Kooperation. Was bedeutet denn Fortbildung im 21. Jahrhundert, gerade wenn wir uns dieses Spannungsfeld anschauen zwischen Tradition und digitalem Wandel?
Also, da gab es, ich habe das schon angesprochen, der rasche Fortschritt der Wissenschaft. Einen gewissen Sidney Burwell, das ist ein Kardiologe gewesen, ein berühmter Kardiologe von Harvard, der auch vor dem Krieg da war, im Rahmen dieser Amerika-Kurse sozusagen als Rezipient hier in Wien gelernt hat und dann 1947 seinen Studenten gesagt hat: Liebe Freunde, was ihr heute gelernt habt, werdet ihr in 10 Jahren vergessen. Und die Hälfte davon, von dem, was ihr vergesst, werdet ihr zu Recht vergessen. Nur man weiß nicht, welche Hälfte ihr vergisst. Also ein Bonmot, das zeigt, dass die Weiterbildung und natürlich auch die Forschung und das in Kommunikation mit der Forschung bleiben ganz essentiell ist. Und darum ist also heute die Weiterbildung, die Wiener Medizinische Akademie über die Jahre nach besten Wissen und Gewissen, ich habe schon geschildert, Außenministerium der Fakultät, damals andere Bedingungen. Nach den Statuten war es ja so, dass die Mitglieder nur habilitierte Mitglieder der medizinischen Fakultät sein konnten. Mittlerweile eine Öffnung nicht nur organisatorisch, sondern auch in der Palette der Maßnahmen, die es also heute gibt, mit der Verbesserung der Kommunikation, möchte ich einfach sagen. Und da ist also von dem klassischen Feld, ich habe es ja als Funktionär und Zeitzeuge hier erlebt, der Kongressverwaltung, der Fachgesellschaftenverwaltung, ein gewisser Wandel erfolgt, sich anpassend dem Zeitgeschehen, und der verdienstvolle Versuch, alle diese Dinge qualifiziert zu machen und Leute darin zu schulen. Und ein Feature ist noch hier zu bedenken, und das ist das, dass in der Fortbildung immer ein Bias ist, weil sie haben medizinische Methoden und Medikamente, dahinter stehen Interessen, die Interessen der pharmakologischen Industrie etc. Und dann haben sie die Rezipienten. Und in der Vergangenheit, also bis in die 70er, 80er Jahre, war es so, dass die pharmazeutische Industrie, kann man grosso modo sagen, die Fortbildung gesponsert hat. Aber dahinter war natürlich ein anderes Interesse als das Interesse, dem Menschen zu helfen, sondern der Profit. Und da hatte die Medizinische Akademie eine ganz wesentliche Rolle der Vermittlung, nämlich, dass sie das Renommee der damaligen Fakultät hatte und aber auch die Objektivität, um diese Förderungen so zu kanalisieren, dass man sie nicht als Bestechung grosso modo bezeichnen konnte. Und so ist eben, verfolge das, die detaillierte Tätigkeit auf einer Metaebene erfolgt, die also verschiedene Funktionäre, es ist ja die Fachgesellschaften sind heute sehr wichtig, die, wobei früher die Kongressveranstalter Individuen waren, Angehörige der Fakultät, die über die Medizinische Akademie so einen Kongress veranstaltet haben, aber jetzt Fachgesellschaften das tun. Und was ist bei Fachgesellschaften? Ein Verein, gute alte Vereinsordnung, ist also registriert und hat gewisse Regeln. Und diese Vereine sind, und da muss man jetzt sagen, mit diesem Bias der Beeinflussung, ein Gegengewicht, weil sie alle freiwillig sind. Sie sind unbezahlte Funktionäre. Und von der Struktur her ist also alles gefragt. Es ist das Management, Fähigkeit des Präsidenten gefragt. Es ist die finanzielle Kompetenz des Kassenverwalters, der ich lange war, gefragt. Und diese jetzt auszubilden, hat sich die Akademie zum Ziel gesetzt, sozusagen an der richtigen Stelle anknüpfend, aber noch ihre frühere Mission ein bisschen verifizierend.
Stichwort Forschungsförderung?
Also die Forschungsförderung war historisch gesehen bis vor etwa 40 Jahren völlig anders, als sie heute ist. Die Forschungsförderung, wie ich schon früher sagte, bezüglich der Förderung der Fortbildung war sehr in den Händen der pharmazeutischen Industrie, die also direkt interessiert waren, ein neues Präparat herauszubekommen und dadurch sehr viel Geld zu machen. Dann gab es natürlich private Forschungsförderung durch Vereine oder Wohltäter. Das spielt aber jetzt institutionell keine Rolle. Wichtig ist aber, dass eben ab etwa der 70er Jahre eine Strukturierung der Forschung in der Weise erfolgt ist, dass, und das geht auch dann, was die Europäische Union beitritt, das war ja dann erst in den 90er Jahren, hier große Institutionen Ausschreibungen gemacht haben, und wenn man ein Projekt hatte, hat man dieses Projekt eingereicht. Ich habe diesen Übergang gerade damals mitbekommen, und man musste sehr gut sein, das Projekt musste sehr gut sein, und dann hat man diese Gelder bekommen. Das war an sich eine gute Wende, weil es eine Kanalisierung war Richtung der Qualität und auch Richtung weg von den Interessenskonflikten. Aber es war natürlich für den einfachen Forscher hier, für den, der nicht die Exzellenz gehabt hat, so einen Antrag zu stellen an die Europäische Union oder andere große Fonds, war es wichtig, eine Chance zu haben. Und das hat, glaube ich, die Akademie dann versucht, Leute zu schulen, wie man einreicht, wie man sich in der Forschung bewegt. Nicht nur Einreichung im Ethikkomitee, das ist die ideologische, und die Umsetzung in einem Grant. Diese Situation ist heute so, dass sie sich mit der Exzellenz ein gewisses Gegengewicht ist, nämlich die Exzellenz wird garantiert durch die Erfordernisse von der Einreichung, und das ist an sich gut. Nur ist also eine sehr hohe bürokratische Tätigkeit eine Ausbildung des Medizinstudenten, der dann promoviert und diese Dinge eigentlich nicht gelernt hat. Wir haben dann in den 70er, 80er Jahren einen sogenannten Managerkurs eingeführt für die Promovierten, die sich dann für ein Primariat zum Beispiel beworben haben. Und diese Features waren also natürlich auch für die Einreichung. Und auf dieser Ebene ist, glaube ich, ein neues Aufgabengebiet für die Akademie entstanden, das sehr notwendig ist, um dem Einzelnen, der auch nicht in einem Verband ist, die Chance zu geben, hier mitzuspielen.
Und gerade für junge Ärztinnen und Ärzte ist das ja extrem aufwendig, diese Bewerbungsverfahren. Ne? Also das ist ja wie Sie sagen, da braucht man eigentlich eine eigene Schulung, um da durchzublicken.
Nicht nur das, sondern da komme ich jetzt auch wieder, extemporiere ich, wenn Sie heute Medizin studieren wollen und Sie müssen diese berühmte Aufnahmeprüfung schaffen mit einer Chance von 1 zu 10 und da lese ich also in den Zeitungen, dass Firmen das anbieten, um wie viel Geld. Und das ist genau diese Situation, ich habe das ja vorhin auch, dieser Interessenskonflikt, wo man, wenn man eingreift und ohne solche teuren Kurse im Sinne der Akademie Hilfe stellt, dann ist das eine ganz großartige Sache, die in der Änderung der Ziele der Akademie eine neue Orientierung ermöglicht und sozusagen ihre Sinnhaftigkeit oder ihre Qualität, ihre Bekanntheit garantiert.
Und jetzt mündet das Ganze in einem neuen Kanal. Wir starten eine neue Podcast-Reihe, die sich dem menschlichen Körper und seinen wichtigsten Organen widmet. Gehirn, Herz, Lunge und mehr. Wie fügt sich denn jetzt dieses Format, dieses neue Format in die Tradition ein, der Akademie Wissen weiterzugeben?
Nicht nur Wissen weiterzugeben, sondern es fügt sich auch wunderbar ein. Ich habe mir die Mühe gemacht, diese Thematik in den Wiener medizinischen Zeitungen durchzusehen. Und da ist es ganz klar, dass also das Organ ist und der Körper. Und dass alle dieser sich aufspaltenden Spezialitäten in Wien dazu Stellung genommen haben. Feuchtes Leben, Ernst von Feuchtes Leben, der Begründer der Psychotherapie, bis Meinert, Theodor Meinert, die haben also alle geschrieben, die Ganzheit und das Organ. Dann haben es geschrieben Rokitansky, Pathologie, die Ganzheit und das Organ. Und so ist also das in dem Teaching, das ja die Wiener Medizinische Akademie eigentlich verwaltet, weil es ist eine Wiener Medizinische Akademie, ist dieses Konzept vorhanden und ist dieses Konzept durchgehend gut. Wenn es darum geht, und ich denke an die Fortbildungskurse, die nach dem Zweiten Weltkrieg bestanden haben, dass Leute diese Thematik hier schon früh gelehrt haben im Rahmen von dieser damaligen klassischen Fortbildungskurse, zum Beispiel Hans Jansch, der Begründer der physikalischen Medizin in Wien, der übrigens vis-à-vis seine Frau Marlene war die Ghostwriterin von Schönbauer. Und dieser Hans Jansch hat also hier auch Vorträge gehalten und der Tenor war also immer, auch in der physikalischen Medizin geht es ja um die Fitness, einzelne Organe und ihre Bedeutung zum allgemeinen Wohlbefinden, wie es die frühen Psychiater und Neurologen bis Bötzl und so weiter gebracht haben.
Aber so gesehen ist das eigentlich in Ihren Worten eine logische Weiterentwicklung, dass man das jetzt an eine andere, neue Zuhörerschaft bringt, aber das Wissen aus diesem Jahrhundert versammelt weiterführt.
Das würde ich wirklich so sagen und ich habe versucht, Beispiele dafür zu bringen, dass das also nicht nur ein wishful thinking ist, weil wir immer auf die Tradition gehen, sondern tatsächlich eine sehr schöne Akademie, wobei die Freiwilligkeit, weil es waren ja der Vorstand der Akademie, das sind ja immer Freiwillige gewesen, genauso wie Mitglieder der Fachgesellschaften. Und diese Freiwilligkeit ist ein ungeheuer starkes Moment. Sie muss natürlich gewährleisten, dass auch der Beste sozusagen sich die Mühe macht, quasi um, wo er sonst viel Geld verdienen könnte, sich in Sitzungen setzt und in Fachgesellschaften arbeitet. Aber ich sehe das auch in unserer Fachgesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin. Das ist ein wunderbarer Trend und im Zentrum von diesem Trend ist heute die Akademie gerückt.
Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Gern.
Wir hoffen, Ihnen hat dieser erste Einblick gefallen und Sie sind mit dabei, wenn wir in unserer ersten Episode von MediTalks über den unermüdlichen Taktgeber unseres Körpers sprechen, das Herz. Nähere Details finden Sie unter www.wma.co.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.